Ich habe mir gerade eben vorgestellt, wenn Gott uns nur die Gabe des Sprechens gegeben hätte und nicht auch des Singens, also ich wäre fürchterlich arm. Ich bin so froh, dass wir mit unseren Stimmbändern auch singen können. Und das steht ja in vielen Passagen der Heiligen Schrift, dass wir das zur Ehre unseres Gottes tun dürfen. Übrigens, ich habe mal einen Vorschlag gemacht irgendwo. Wir könnten einen Tag lang mal nicht sprechen, sondern alles, was wir einander zu sagen haben, singen. Dann gäbe es viel weniger Streit. Wir bräuchten länger, um etwas auszudrücken, müssen eine Passage, dann singen und so. Macht's mal eine Stunde. Das ist also eine wunderbare Sache. Dann gibt's eine Kaffeekantate und so eine Mittagessenkantate und so. Also es wär doch mal eine Sache, nicht? Alles, was wir einander zu sagen haben, einfach zu singen. Es wäre doch schön, wenn ich morgens meine Frau begrüße. Guten Morgen, lieber Schatz. Ich würde immer eine Melodie gleich dazu erfinden. Also ich finde das ganz großartig. Also ich mache mal den Vorschlag. Ja. So, also jetzt lesen wir miteinander den Psalm, wo das Thema dieser Freizeit drin steht, nämlich Psalm 8. Ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Besingen will ich deine Hoheit über dem Himmel, mit dem Munde des Unmündigen und Säuglings. Eine Feste hast du dir gegründet, um deiner Widersacher willen, dass du zum Schweigen bringest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich schaue deine Himmel, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist doch der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du machtest ihn wenig, nie geringer als Engel. Mit Ehre und Hoheit kröntest du ihn. Du setztest ihn zum Herrscher über das Werk deiner Hände. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Schafe und Rinder, allzumal dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, was da die Pfade der Fluten durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das war die Zürcher Übersetzung. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, dem Psalm hast du auch gebetet oder gar gesungen. Und das ist für uns und für mich immer wieder etwas Erhebendes, dass ich weiß, diese Worte, sicher in anderer Sprache, diese Worte waren in deinem Herzen, in deinem Munde. Das hast du gesungen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Du, dich, den man ehrt, hier auf dieser Erde. Und durch dich, Herr Jesus, wurde der Vater absolut auf der ganzen Linie durch dein ganzes Leben geehrt und verherrlicht. Danke, dass du bis in die letzte Niedrigkeit gegangen bist und darum dich der Vater erhöht hat, über alle Himmel, Fische im Meer und Vögel des Himmels, über alle Geister und Mächte und Gewalten drüber gesetzt. Und Herr Jesus, jetzt nimmst du uns mit da hinein, in diese Niedrigkeit seines Sterbens und in die Macht und Gewalt und die Hoheit deiner Auferstehung, deines Sieges und deines Herrscherdaseins. Wir danken dir für diese Tage, die wir miteinander erleben dürfen. Nun segne auch das Zeugnis meines Bruders. Amen.
Amen. Es ist schön, dass wir miteinander uns freuen dürfen, singen dürfen. Singet ihm ein neues Lied. Gestern Morgen hatte ich Besuch von einer lieben Glaubensschwester. Über 80 ist sie. Da hat sie erzählt, sie hat einen neuen Bericht gehört von Ludwig Schneider. Das ist ja kein Unbekannter. Und Ludwig Schneider berichtet, wie er da auf dem Ölberg saß und stille Zeit macht. Und da hat er einen ganz neuen inneren Eindruck bekommen. Wissen Sie welchen? Das hat mich so bewegt. Er sagte, als ich so da las auf dem Ölberg, da war mir es plötzlich ganz klar. Vier Worte, Die Zeit läuft aus. Die Zeit läuft aus. Und das hat mich doch sehr bewegt. Und weil es so ist, wir sind alle ein Jahr älter geworden seit dem letzten Jahr. Oder wer ist jünger geworden? Ja. Weil es so ist, unsere persönliche Lebenszeit läuft aus. Und nicht nur das, die Zeit der Völker läuft aus. Und Israel beginnt wieder das zu werden, was es sein soll. Darum, weil wir nur noch sehr wenig Zeit haben, dürfen wir uns freuen, wie wir es gerade gesungen haben. Freut euch, denn mein Tag naht. Ich komm. Und weil er vor der Tür steht, wollen wir doch die Zeit sehr ausnützen. Nicht um zu klagen über die schlechten Zeiten, über die verdorbene Jugend und über die Ehescheidung, sondern wir wollen den Herrn loben und preisen, weil er nahe ist. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Das ist jetzt ganz gewiss so. Ich denke, wir sollten noch einmal ein Lied singen, damit Gott preisen, das Lied 49 von Paul Gerhardt. Er hat 130 Lieder gedichtet und ein Nummer 49. Und dieses Lied, Du meine Seele singe, gehört ja zu den schönsten Liedern von Paul Gerhardt. Du meine Seele singe, er gibt sich selber einen Befehl. Er sagt es zu sich selber. Wohlauf, singe schön, so wollen wir auch uns selber diesen Befehl geben, unserer Seele, unserem Ich zusprechen. Singe, wir singen alle Strophen. Weitere Strophen, wenn wir das umdrehen im Liederbuch, dann kommt die Strophe 5, 6 und 7. Ich schlage vor, dass die lieben Schwestern jetzt die Strophe 5 singen und dann die Brüder Strophe 6. Für mich ist ja immer die Frage, wie viele Männer haben wir denn zum Singen? Und dann alle zusammen, ach, ich bin viel zu wenig, Strophe 7. Also, Schwestern. Sehr schön, jetzt Männer zeigt, also Männer seid. Er ist das Licht der Blinden, er leuchtet ihr Gesicht. Und die sich Schwache binden, die stellt er aufgeregt. Am 1. Juli 1988 durfte ich hier die erste Bibel- und Singefreizeit durchführen. Und nun ist es schon die siebte geworden. Das ist doch schön. Was ist denn eigentlich mein Ziel? Ich habe mich sehr ernsthaft selber gefragt, was willst du eigentlich erreichen? Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Es ist sehr wichtig auch für uns, dass wir immer wieder wissen, was wir wollen. Da wurde mir innerlich klar, was ich will. Ich will genau dasselbe, was der Andreas wollte im Blick auf seinen Bruder Petrus. Was wollte denn der Andreas? Er wollte seinen Bruder zu Jesus führen. Er nahm ihn quasi an der Hand und wollte ihn zu Jesus führen. Der ist es, auf den wir warteten, den wir suchen. Der allein gibt unserem Leben Sinn und Inhalt und die richtige Orientierung. Und genau dasselbe will ich tun. Jeden Einzelnen möchte ich am liebsten an der Hand nehmen und direkt zu Jesus führen. Dann ist mein Ziel erreicht. Ich will nicht ein Konzert durchführen oder große rhetorische Leistungen hier abziehen, in keiner Weise. Ich will sie zu Jesus führen. Letztes Jahr hatten wir ja das schöne Thema, wer weiß noch, wie es hieß, Loben zieht nach oben. Sehr schön. Und nun haben wir ein ganzes Jahr lang Gelegenheit, dieses Thema zu praktizieren. Denn was nicht in die Praxis übergeht, hat gar keinen Wert. Ich habe es oft praktiziert und Erfahrungen gesammelt mit dem Loben. Hilfe in Anfechtungen habe ich erfahren. Kraft in Schwachheit, Müdigkeit in Ratlosigkeit. Immer wieder war das ein wunderbares Rezept für mich persönlich, Loben zieht nach oben. Ein ganz kleines, banales Beispiel aus dem Alltag. Der Alltag besteht ja immer aus vielen Kleinigkeiten. Nicht die großen Dinge, die kleinen Dinge sind es, die uns prägen. Ich fahre wie üblich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich arbeite also immer noch im Henser Verlag. In dem Prospekt stand früher Henser Verlag. Es ist immer noch so, ich habe noch keinen Nachfolger. Ich arbeite als Teilrentner im Henser Verlag. Das nur nebenbei. Ich fuhr also mit dem Fahrrad dorthin und es war schönes Wetter. Morgens will ich meine Sonnenbrille aufsetzen. Ich brauche das und die war weg. Ich hatte keine Zeit. Ich nahm eine ungeeignete und fuhr etwas bedrückt zur Arbeit. Die Sonne stand mir entgegen. Ich brauchte eine Brille. Und da erinnerte ich mich plötzlich auf dem Fahrrad sehr deutlich, intensiv an 1. Petrus 5, Vers 7. Was steht da? Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Da habe ich das so wirklich im Glauben gefasst und fing an zu loben, habe gewusst, er sorgt für mich. Ich wurde entspannt und plötzlich war mir es klar, da irgendwo muss die Sonnenbrille sein. Ich fuhr weiter zur Arbeit, am Abend fuhr ich wieder zurück, ganz vergnügt in der Erwartung, Gott hat gesorgt. Und ich griff dorthin und da war sie auch. Es ist eine Kleinigkeit, aber es zeigt, wie wir mit Loben weiterkommen. Nicht sorgen, sondern loben sollen wir. Wo halten wir uns auf? Wo haben Sie sich aufgehalten im letzten Jahr? Im Lobetal oder im Jammertal? Das ist die Frage. Wir wollen es immer wieder neu praktizieren, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und unser heutiges Thema, aus dem Munde der Unmündigen hast du eine Macht zugerichtet, ist da sehr verwandt. Es hat eine tiefe innere Beziehung zu dem Thema, Loben zieht nach oben. Es ist Trost, Ermutigung und Hilfe, was aus diesen wenigen Worten uns gegeben wird. Ich möchte sogar bekennen, das ist mein Thema, vielleicht auch Ihr Thema. Denn ich fühle mich oft als Unmündiger, als einer, der nichts zu sagen hat, als Unmündiger. Aber gerade aus diesem Munde will Gott eine Macht zurichten. Und das habe ich oft erlebt. Und das darf jeder von uns erfahren. Dieses Wort aus Psalm 8 hat ja der Herr Jesus selber gebraucht und in einer ganz speziellen Situation benutzt und auch ausgelegt. Und diese Stelle wollen wir einmal betrachten, um uns klar zu werden, wie es eigentlich Jesus verstanden hat. Er ist ja der beste Ausleger aller Psalmen. Wer weiß, wo die Auslegung dieses Psalmes 8 in den Evangelien zu finden ist. Das ist jemand zufällig. Einzug nach Jerusalem, sehr schön. Matthäus 21, wer eine Bibel hat, möge doch das aufschlagen. Vers 14 und folgende. Hier haben wir die authentische Anwendung des Psalmes 8. Matthäus 21, 14. Es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, Psalm 8, 3, unser Thema, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus. Was fällt uns auf, wenn wir nun das Zitat aus Matthäus vergleichen mit Psalm 8? Jesus zitiert mit einer kleinen Variante Psalm 8. Ist es uns aufgefallen? Jetzt bin ich gespannt, wer es gemerkt hat. Sehr gut, jawohl, sehr gut. Vielen Dank, dass Sie so aufmerksam sind. Im Psalm 8 steht, hast du eine Macht zugerichtet und hier von Jesu Mund hast du dir Lob bereitet. In der englischen Übersetzung heißt es nach Psalm 8, from the lips of children and infants you have ordained praise. Nach dem Griechischen, nach dem Urtext heißt es tatsächlich Lob. Worin besteht nun die Macht, von der der David in Psalm 8 redet? Es ist die Macht, Gott zu loben. Wenn wir Gott loben, dann üben wir Macht aus. Genau das ist der Sinn dieses Wortes. Der Herr Jesus sagt hier nicht in erster Linie die Klugen, die Schriftgelehrten, die Besserwisser haben diese Macht. Nein, die Unmündigen, die nichts zu sagen haben, die Säuglinge. Das sind Menschen, die bereit sind zu schweigen und Gott Recht zu geben. Unmündige sind natürlich nicht in erster Linie introvertierte Leute, die nie den Mund auftun, die auch Gott nie preisen, die nie ein Zeugnis ablegen. Das meint Jesus nicht. Nein, Unmündige sind solche, die aufgehört haben, sich selber zu rechtfertigen. Die bereit sind, immer Gott Recht zu geben. Da werden wir doch an diesen alten Mann Hiob erinnert. War er ein Unmündiger? Zunächst nicht. Er hat viele Reden geführt. Und mit diesen vielen Reden versuchte Hiob immer wieder neu, seine Unschuld Gott zu beweisen und auch den Freunden zu beweisen. Immer wieder dreht es sich um seine eigene Gerechtigkeit. Er bewies, dass er doch ein armer Unschuldiger sei. Aber er kam nicht ans Ziel. Und schließlich sagt er ganz am Schluss, Hiob 42, darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Unweise hat Hiob geredet. Wie oft haben wir es wie Hiob gemacht? Wir haben uns verteidigt bis zum Letzten. Unser Recht. Ich habe eben doch Recht in der Ehe oder in der Gemeinschaft, in der Kirche oder wo wir sind. Ich habe eben doch Recht. Und wir haben den inneren Frieden verloren. Aber nun machte Gott aus dem Hiob etwas zum Lobe seines Namens. Hiob hört auf, sich selber zu rechtfertigen. Er sagt, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Sack und Asche. Welch ein Bekenntnis. Nun schwieg Hiob. Hiob wird ein Unmündiger. Und gleich darauf nahm Gott die Partei des Hiob ein. Das heißt, und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat, und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Welch ein Segen liegt auf unserem Schweigen, wenn wir Unmündige werden. Es dauert oft lang, bis wir sind. Aber dann erfahren wir Gottes Segen. Oh, dass wir es doch lernen würden, mit Psalm 62 zu sprechen. Meine Seele ist stille zu Gott. Unmündig, stille zu Gott, der mir hilft. Er ist meine Hilfe. Wem will er helfen? Den Unmündigen, den Kindern, den Kleinen. Diese Kinder, von denen wir vorher lasen, dort im Matthäus-Evangelium, sie hatten ja nur ein Ziel, den Herrn Jesus groß zu machen. Was schrien sie? Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna heißt, Herr, hilf. Sie haben nicht ihre eigene Person im Mittelpunkt gehabt. Nur ein Wollen beseelte sie. Der Herr soll groß gemacht werden. Er soll gepriesen werden. So soll es auch bei uns sein. Das Leben gibt viele Beispiele von Unmündigen, die Gott zu seinem Lobe erwählt und gebraucht hat. Wir kennen alle Hudson Taylor, den großen Gründer der China-Inlandmission. Er sagte, ich denke manchmal, dass Gott sich nach jemandem umgesehen hat, der in sich recht klein und schwach wäre, um ihn zu gebrauchen, damit ihm die ganze Ehre zukommt. Und da fand er mich. Und welch eine Macht hat Gott dem Hudson Taylor gegeben? Wie wurde sein Lob gepriesen? Wir lesen auch immer wieder jetzt von großen Taten Gottes in China. Etwa 50 oder 60 Millionen Gläubige soll es geben. Alles zum großen Teil die Frucht des unmündigen Hudson Taylor. Wunderbar. Watchman Nee, ein anderer großer Mann Gottes in China. Er musste ja 20 Jahre in kommunistischer Gefangenschaft unmündiger sein. Er hat nichts mehr zu melden gehabt. Er wurde gequält und gefoltert und so weiter. Er sagte Folgendes, dieser unmündige Watchman Nee. Was ist das Kreuz Christi? Es ist die freudige Bereitschaft, den Willen Gottes anzunehmen, seinen Willen anzuerkennen und zu empfangen als gut, wohlgefällig, vollkommen. Und das bedeutete für ihn 20 Jahre Gefangenschaft. Wenn wir das wahre, unverfälschte Kreuz tragen, dann gibt es kein Selbstmitleid. Denn mit der Annahme des Kreuzes Christi wird uns auch seine Freude zuteil. Welch ein Segen liegt doch darin, dass wir Unmündige sind. Es gibt wenige unmündige Christen. Ich kenne sehr viele, die sind sehr, sehr mündig. Emanzipatorisch können wir auch sagen. Sie wollen alles selber in die Hand nehmen. Aber die kann Gott nicht so reich beschenken wie die Unmündigen. Wir wollen uns nun mit einem Manne beschäftigen, der ganz besonders deutlich in seiner speziellen Lebensführung offenbarte, dass Gott die Unmündigen, die Nichtskönner, gebraucht zu seinem Lobe, dass er mit Versagern sein Reich baut und seine Gemeinde aufbaut und dass diese Gemeinde so stark ist, dass nicht einmal die Pforten der Hölle sie überwältigen können, auch heute nicht. Der Mann war ja die Grundlage der Gemeinde. Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Welche Worte hat doch der Herr gesprochen? Dieser Mann, wir wissen es, war von Natur aus, von seinem Naturell aus absolut kein Unmündiger. Er war ein vorlauter Mann. Sein Herz lag auf der Zunge. Und er sprach zur Zeit und zur Unzeit. Er war ein temperamentvoller Draufgänger. Obwohl er nur ein ganz einfacher Handwerker war. Ein Fischer vom Flecken Nahums. So haben wir auch geschrieben über diese Stunde. Ein Fischer vom Flecken Nahums. Doch zu diesem Manne sagte Jesus in einer heiligen Stunde der Berufung, wahrlich, wahrlich, also ganz gewiss, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Dieser Mann also, zu dem Jesus diese Worte sprach, war berufen, Gott zu preisen. Und diese Berufung hat er voll erfüllt. Nicht als mündiger, als starker Draufgänger, sondern als unmündiger, als gedemütigter, als gebrochener Mann. Und was wurde doch aus diesem Manne? Wir kennen ihn ja gut. Er hat die Schlüssel des Himmelreichs bekommen. Er schloss auf zu den Heiden. Auch wir durften eingehen. Apostelgeschichte 10 ist davon die Rede. Und er war der große Hirte der Gemeinde. Er war der, der sogar bereit war, für Jesus zu sterben am Kreuz. Nun dringen wir etwas tiefer ein in die Biografie dieses interessanten Mannes. Was wissen wir von ihm? Zwei Namen hatte er. Der erste Name Simon und der andere Kephas. Simon, was heißt Simon auf Deutsch? Heißt jemand Simon hier? Bei meiner letzten Freizeit, da war ein Arzt, Dr. Simon, der wusste aber nicht, was sein Name bedeutet. Wusste absolut nicht. Ich muss es ihm erst erzählen. Simon heißt Erhörung oder von Gott erhört. Und Kephas sollte er ja heißen, das Aramäisch, so sprach unser Herr Jesus, Aramäisch, und wir lesen das in Galater 2,9 noch einmal, und ins Griechische übersetzt dann Petrus, zu Deutsch einfach Fels. Wer war er? Was wissen wir von ihm? Einige Dinge tragen wir kurz zusammen. Es ist interessanter, wenn Sie auch mitsprechen. Was wissen wir von diesem Manne? Er war Fischer. Temperamentvoll, ja, mal. Er hat einen Bruder und er hieß? Sehr gut, ja. Was wissen wir noch von ihm? Wie hieß denn sein Vater?
Jonas
oder genau übersetzt? Johannes, gell? Jonas, Johannes, jawohl, sehr gut. Wo war seine Heimat? Zu welchem Stamm aus den 12 Stämmen gehörte er? Das ist schwierig. Ich weiß es nämlich auch nicht. Keiner hat es bis jetzt rausgebracht. Ungefähr, wo wohnte er und was war das für eine Gegend? Aber man kann es nie beweisen. Am See Genezareth. Und welcher Stamm war da eigentlich nach der ursprünglichen Ordnung Gottes ansässig? Na, Benjamin war viel weiter unten. Benjamin war Jerusalem da in der Gegend. Sebulon und Naphtali. Diese beiden Stämme, aber die wurden doch längst weggeführt nach Assyrien, schon im Jahre 722 war. Aber dann haben sie sich vermischt, kein Mensch weiß, aus welchem Stamm er kommt. War also nicht von so einem berühmten Geschlecht wie war der Paulus. Von welchem Stamm war der Paulus? Gell, das wissen wir. Und Jesus war vom Stamme Juda. Aber von Petrus, der war unbedeutend. Sein Wohnort war... Bitte? Kapernaum. Genau, Kapernaum. Kapernaum, Nahum. Nahum, wissen wir ja, ist ein Name, ist ein Prophet gewesen. Also Flecken des Nahum. Das war sein Heimatort. Nahum, Nahum. Kapernaum. Und wenn wir dort hinkommen, einige von Ihnen waren sicher auch schon dort, in diesem kleinen Dörfchen Kapernaum, dann wird der jüdische Guide Ihnen sagen, jetzt sind wir im Kapernaum. Also am Westufer des Sees Genezareth, an der Straße, gar nicht sehr weit weg, wohin? Nach Damaskus. Können wir es uns vorstellen auf der Landkarte? Da oben, Straße nach Damaskus, kleiner Fischerhafen. Kapernaum war die wohl am häufigsten erwähnte Stadt in den Evangelien. Auch die beiden Söhne des Zebedäus waren dort. Matthäus 4 lesen wir es, Johannes und so weiter. Dort war Jesus sehr oft, er tat viele Wunder. Später hat er die Stadt verurteilt, sehr streng, weil dort so große Wunder passierten und sie doch nicht Buße getan hatten. In späteren jüdischen Quellen wurde Kapernaum als der Sitz von Minim bezeichnet. Das sind Sektierer, gab es also viele Sekten. Die Bevölkerung damals war fast ausschließlich jüdisch und im Jahre 352 nach Christus bildete sich dort die erste christliche Gemeinde. Man hat wunderbare Ausgrabungen dort entdeckt. Wer hat sie schon mal gesehen? Es würde mich mal interessieren. Doch sehr viele, ja. Diese herrliche Synagoge und diese Steine und so weiter. Es ist also eine Reise wert, dorthin zu gehen. Ja, dort am See Genezareth. Dort hat man auch so kleine Fischerhäuslein ausgegraben und die sind sehr beeindruckend. Warum? Weil man merkt, das waren ganz kleine, primitive Häuslein. Die Fischer gehörten zu den allerschwächsten und ärmsten und sozial unterprivilegiertesten Bevölkerungsschichten. Die Fischer waren keine angesehenen Ratsleute. Nein, das waren ganz arme Leute, so wie die Hirten auch. Dort hatte sein Vater und mit ihm auch der Petrus ein eigenes Haus. Davon lesen wir Matthäus 8, Vers 14. Dort steht, und Jesus kam in das Haus des Petrus. Er hat also immerhin so ein kleines Häusle besessen. Und dort hat ja auch Jesus ein Wunder getan. Was für ein Wunder? Die Schwiegermutter hat er vom Fieber befreit. Ja. Wie war es nun? Bei meiner letzten Freizeit in Pura, ich bin erst vor ein paar Tagen zurückgekommen, 14 Tage in Pura, im Tessin, da war eine liebe Frau aus Liechtenstein und da habe ich auch die Bibelarbeit gehalten und habe darauf hingewiesen, was ich jetzt sagen will und da war sie sehr entrüstet und hat zuerst die biblischen Nachweise haben wollen. Ich habe nämlich gesagt, Petrus war verheiratet. Und dann hat sie gesagt, wo steht das? Wo steht das? Konnte sie gar nicht fassen, denn Petrus, Partner der Papst, wir wissen ja alles, was damit zusammenhängt, nicht? Ich will jetzt da keine Streit entfachen, aber das hat ja Konsequenzen, ganz gewaltige. War Petrus verheiratet oder nicht? Ja, woher wissen wir das? Schwiegermutter natürlich, ja, das ist ja ganz einfach. Aber es gibt noch eine andere, sehr wichtige Stelle, interessante Stelle, die das beweist, 1. Korinther 9, Vers 5. Genau, der schreibt, dass Petrus seine Frau mitgenommen hat auf die Reise. Also ganz klar, er war verheiratet. Nun wollen wir uns mit seinem Charakter etwas beschäftigen. Was hat er für eine Begabung gehabt? Was war das für ein Mann, dieser Simon? Der Kant, ein ganz berühmter Mann, Deutscher, hat gesagt, die Größe einer Persönlichkeit liegt in seiner Verbindung zwischen Intellekt, Gefühl und Willen. Darin liegt die Größe einer Persönlichkeit. Wir fragen uns, Petrus, was hast du für einen Intelligenzquotient? Bist du intelligent. Woran erkennt man die Intelligenz eines Mannes? Was würden Sie sagen? Dass er 10 Semester Theologie studiert hat? Weiß es nicht. Eher nicht. Woran erkennt man die Intelligenz eines Menschen? Das sagen die ganz berühmten Psychologen. An seinen Fragen. Ein Mensch, der viele gezielte Fragen hat, der ist intelligent. Hatte Petrus viele Fragen? Ganz gewiss. Einige Beispiele, Matthäus 18, Vers 21. Eine interessante Frage, die lässt tief blicken. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Das ist eine sehr interessante Frage. Der hat was gedacht. Wer kennt eine weitere Frage von Petrus? Er hat viele Fragen gestellt. Er war der Jünger, der am meisten gefragt hat. Eindeutig. Überlegen wir uns einmal. Frage von Petrus. Sehr gut, dass er ausgezeichnet war. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jawohl, so war es. Noch eine Frage? Ja, gut. Was wird uns dafür? So denken wir manchmal, aber er war so ehrlich, er hat es ganz offen ausgesprochen. Ja. Oder in Lukas 12, Vers 41, nur noch diese Stelle. Vorher sagt er, ja, das Gleichnis vom Kommen Jesu. Ja, er hat viel überlegt. Also offensichtlich, er war ein kluger Mensch, Petrus, kein Zweifel. Auch wenn er nicht Theologie studiert hat, er war ein kluger Mann. Er war in der besten Bibelschule der Welt, 3,5 Jahre bei Jesus. Nun, nicht nur der Verstand entscheidet über die Größe einer Person, sondern auch das Gefühl. Jawohl, wir dürfen das Gefühl nicht ausklammern. War der Petrus gefühlsarm oder reich? Reich, ganz gewiss. Gibt es irgendeine Stelle, einen Beweis über das Gefühl des Petrus? Er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, das Gefühl hat ihn total überwältigt. Jawohl. Und noch andere Stellen, zum Beispiel Markus 9, Vers 5. Nur eine Stelle, darf ich, gibt es viele. In 9, Vers 5. Eine ganz interessante Stelle. Ja, so denkt mancher auch hier in der Freizeit. Hier ist gut sein. Wo ist das Zelt, wo ich etwas länger bleiben kann? Jawohl, das ist eine Frage des Gefühls.
Solange es in Zahlen geht.
Ja, von Zahlen hat noch Petrus nichts gesagt. Ja, ja. Also, nun, das Entscheidende aber ist nicht nur der Verstand und das Gefühl. Das Allerwichtigste in einer Persönlichkeit ist der Wille. Wie stand es mit dem Willen, mit dem Petrus? Hat er einen starken oder einen schwachen? Ich könnte mir denken, dass da die Meinungen verschieden sind. Wer ist für einen starken? Und wer ist für einen schwachen? Beides, ja. Also die Starken, die überwiegen. Gut, er hat einen starken Willen. Zum Beispiel Lukas 5, Vers 11. Nur eine Stelle will ich jetzt hier herausgreifen. Aber eine tolle Sache, die wir da lesen. Ja, sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Man muss sich das überlegen. Eine totale Enteignung vollzog sich. Er war ja Geschäftsbesitzer, diese ganze Firma Fischerei und Co. Petrus gehörte ihm, war Geschäftsinhaber mit seinem Vater zusammen, seinem Bruder, und nun alles zurückgelassen. Da gehört schon ein starker Wille dazu. Und trotzdem, dieser Mann war ein schwacher Mann. Er war vorlaut, aber er war schwach. Warum? Er konnte sich nicht beherrschen. Er konnte nicht seine großen Gaben, die er hatte, zu einem harmonischen Ganzen verbinden. Und dadurch war er eine Belastung für die Menschen, besonders für den Herrn Jesus, war eine große Belastung. Gibt es viele Beispiele. Eines herausgreifen möchte ich, Matthäus 16, Vers 23. Da sehen wir, wie er dem Herrn Jesus zum Fallstrick fast wurde, ein Ärgernis wurde. Ja, zunächst mal Vers 23. Er aber wandte, aber vorher Vers 22, ja. Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Der Wille ist stark. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Vorher hat er dieses wunderbare Bekenntnis abgelegt und jetzt wird er zum Satan. Jesus bezeichnet ihn ganz persönlich: Du bist ein Satan für mich. Satan heißt Feind, du bist ein Feind. Wie furchtbar. Auch später sehen wir ihn, wie er so schwankend war. Dieser Mann soll ein Fels werden. Was ist das Kennzeichen eines Felsens? Härte, Beständigkeit, Festigkeit, Unbeweglichkeit. All das war er nicht. Und nun wollen wir mal 3 Tage im Leben des Petrus untersuchen. 3 Tage, die den Lauf seines Lebens total revolutionierten. 3 Tage, die die Welt veränderten, die auch unser Leben verändert haben. In Johannes 1, Vers 26 und folgende. Ich werde es nur kurz skizzieren. Diese 3 wichtigen Tage im Leben dieses Fischers. Zunächst einmal Vers 26. Johannes 1, Vers 26. Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Das geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Also ziemlich südlich von Kapernaum war das. Was war das Entscheidende dieses ersten Tages? Von Petrus lesen wir hier zunächst nichts, aber es beeinflusste das Leben des Petrus ganz gewaltig. Johannes sagt, er ist mitten unter euch getreten. Das ist der Anfang. Er, Jesus, der Messias, er ist jetzt da. Mitten in sein Volk gekommen. Das war der erste Teil. Und das dürfen wir auch wissen. Er will mitten unter uns sein. Wenn wir das erfassen, dann wird sich vieles verändern. Der zweite Tag, Vers 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Dieser ist es. Wir werden im Geist nach Colmar versetzt. Dort ist dieser große Altar, das gewaltige Gemälde von Grünewald. Unter dem Kreuz ist er immer noch Johannes und sagt: das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Damit war die Grundlage gelegt. Auch die Sünde des Versagens des Petrus wird weggenommen, dass der Welt Sünde hinwegträgt. Das Lamm Gottes, das hat er gesehen. Das ist die Grundlage. Und nun der dritte Tag von Vers 35 und folgende. Am nächsten Tag, interessant diese chronologischen Bezeichnungen, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger, und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie waren Sucher. Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Und er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Man muss überlegen, dass das Johannesevangelium viel, viel später geschrieben wurde, und immer noch war klar, es war um die 10. Stunde, das ist etwa nach meiner Rechnung 16 Uhr. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten, und jetzt wird es interessant, jetzt wird der Kreis immer enger. Und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Dieser Andreas, das war ein Sucher, der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Ich habe Ihnen vorher gesagt, mein Ziel ist kein anderes. Das ist mein erklärtes Ziel, sie an der Hand zu nehmen und zu Jesus zu führen. Das tat Andreas. Er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Welch ein Ereignis hier. Das erste Wort Jesu im Neuen Testament, hier in Vers 38, oder im Johannesevangelium lautet: Was suchet ihr? Das ist das Erste, was wir finden aus dem Munde Jesu. Was suchet ihr? Er geht ein auf das Fragen, auf das Suchen des Menschen. Und nun begegnen wir dem wunderbaren Mann, der eine große Bewegung ins Leben gerufen hat, die Andreas-Bewegung, diesem Sucher, dem Andreas. Und er gibt nun ein Zeugnis, und das ist die beste Art des Zeugnisses zur Zeit und zur Unzeit, nicht theologische Argumente dem anderen an den Kopf werfen, sondern ganz schlicht zu sprechen. Was spricht Andreas? Ich hab's gefunden. So war auch mal eine Evangelisation, ich glaube in Gießen, auf der Plakette stand: Ich hab's gefunden. Wenn wir das weiter sagen können, im Geschäft, im Krankenhaus: Ich hab's gefunden, dann haben wir etwas Gewaltiges gesagt. Ich hab's gefunden. Können Sie das überhaupt sagen? Ich hab's gefunden. Wenn nicht, dann dürfen Sie es finden in diesen Tagen. Gehen Sie nicht weg von dieser Stätte, bis Sie sagen können, ganz gewiss: Ich hab's gefunden. Ich bin gefunden worden. Ja, sehr richtig. Kann man auch so sagen. Aber hier wollen wir uns einmal an den Andreas halten, der es so sagt. Und nun begegnet er der Petrus zum ersten Mal in seinem Leben dem Herrn Jesus. Petrus und Jesus. Jesus, so steht es, sieht ihn. Als Jesus ihn sah. Das war kein gewöhnlicher Blick. Das gleiche Wort finden wir auch in Lukas 22, 31, als er ihn verraten hatte und Jesus ihn noch einmal anschaute und er dann hinausging und bitterlich weinte. Das gleiche Wort. Das war kein gewöhnlicher Blick. Das war ein Blick der durchdringendsten Kraft. Jesus schaut auf ihn, er blickt durch ihn. Er schaut durch Petrus hindurch. Als Jesus ihn sah, was sieht er denn? Er sieht einen einfachen, unfähigen Mann, den Fischer, den Eiferer. Du bist Simon. Und wenn er dich sieht, der Herr Jesus, was sieht er dann? Ganz genau der, der du bist. Da gibt es kein Versteck, keine Täuschung. Ganz wahrhaftig, wer du bist, Das weiß Jesus. Und was sagt Jesus? Du bist Simon. Jawohl, das bist du. Kein anderer, kein Gelehrter. Du bist ein ganz einfälliger Mensch. Du bist Simon. Aber du sollst Kephas heißen. Welche Worte? Und das Erstaunliche ist, dass Petrus, der vorlaute Mann, jetzt plötzlich ein Unmündiger ist. Was gibt er für eine Antwort? Keine. Kein Wort, sagt er. Warum sagt er denn nichts? Äußerstes Erstaunen. Wenn der Herr ihm sagte, er würde ein Fels, so sagte er ja etwas Unglaubliches. Genau das, was Petrus nicht war, das sollte er sein. Das ist also die Methode des Herrn. Er glaubt an eine Möglichkeit, an die bei Petrus niemand glaubt und auch bei mir niemand glauben kann. Und das glaubt Jesus. Und so fängt Jesus an. Was tut er? Er überwindet das Herz des starken Petrus, des Simon. Und das tut er auch bei uns. Er gibt unserem Leben ein neues Lebensziel, eine Perspektive, von der wir nie träumen konnten. Du sollst Kephas heißen, ein Fels sollst du werden. Du Unmündiger, durch dich soll Gottes Lob groß werden. Das sagt Jesus nicht nur zu Petrus, auch zu uns. Die Auswirkung auf sein Leben? Gar nicht groß. Er arbeitet weiter in seinem Beruf und ich finde, das ist vorbildlich. Er verlässt jetzt noch nicht alles, denn die Zeit war noch nicht gekommen. Er arbeitet weiter in seinem Beruf. Er denkt darüber nach, aber er ist gerufen und sein Leben ist verändert. Die erste Begegnung, grundlegend. Der Anfang ist gemacht, das Ziel ist genannt. Aber was fehlt noch? Der Weg, ein langer Weg der Schule, in der Schule des Meisters. Und doch, Jesus ist Petrus begegnet. Wunderbar, er will auch uns begegnen, wenn wir seine Stimme hören, seinem Blick standhalten, dann nimmt er unser Leben in seine Hand, verändert es und macht aus uns unbedeutenden Nichtsen etwas zum Lobe seiner Herrlichkeit. Amen. Wir beten. Herr, das ist einfach wunderbar, dass du unser Leben in deine starke Hand nimmst. Du hast das Leben dieses unbedeutenden Mannes aus Kapernaum völlig verändert. Es war deine freie Wahl. Du hast ihn gesucht. Du hast ihn gerufen. Du hast ihn berufen und an der Hand genommen. Und du hast ihm die Treue gehalten, auch als er total versagte. Und du hältst auch uns die Treue. Und nun siehst du unser Herz und wir wollen dir auch standhalten. Ja sagen zu dir, der du uns rufst. Jesus, dir nach, der du rufst. Herr, genauso soll es sein wie bei Petrus, auch bei uns. Schenke Gnade dazu. Amen.